tut wohl, bei euch zu sein. Auch wenn ihr ein bisschen viele seid. Also ihr müsst erstmal aus der Uckermark kommen, dann ist sowas schon sehr beeindruckend, so viele. Und weil ich weiß, dass viele von euch ja ganz regelmäßig im Gottesdienst sind, auch die Bibel schon kräftig gelesen haben, habe ich gedacht, ich zapfe euer Wissen an. Und warum haben wir so viel Wissen versammelt und so viel Erfahrung? Also eine Frage. In der Bibel steht der Satz, denn er ist ein Prophet. Denn er ist ein Prophet. So, und jetzt habt ihr irgendeine Ahnung, von wem da die Rede sein könnte? Ich glaube, es steht nur einmal so ausdrücklich drin. Also einmal die Frage, von wem könnte denn da die Rede sein? Die Frage, die sich auch mit ergibt, wer sagt denn das? Und zweitens, zu wem wird denn das gesagt? Und in welchem Zusammenhang vor allen Dingen? Was soll denn die Person begreifen dadurch? Also, hat irgendjemand irgendeine Tendenz? Manchmal reicht es ja schon zu überlegen, was verbinde ich denn mit Prophet oder was kommt euch denn in den Sinn? Vielleicht einfach mal so. Einfach mal rausgeworfen. Elisa, ja, absolut. Ich denke bei Elisa immer an Prophet. Allerdings, dieser Satz ist es noch nicht. Mose, auch ein Prophet. Einfach mal weiter, wir können ja sammeln. Vielleicht kommen wir... Jesus. Ich erinnere mich an einen Satz, wo es heißt, ja, wäre er ein Prophet, dann... Ja, genau. Das waren die Leute im Gottesdienst sozusagen, die nicht ganz sicher... Ah nee, da war er zu Besuch, ne? Und ich wusste nicht, dass die Frau ein bisschen zweifelhaften Hintergrund hat. Aber auf jeden Fall, andere sagten ja, wir dachten, er wäre ein Prophet. Jesaja, einer der ganz großen Propheten, haben wir gerade gehört. Ich finde ja die Worte unglaublich eindrücklich und zusprechend. Was kommt euch noch in den Sinn? Ja, einer der bedeutendsten überhaupt. Jesus sagt das ja, ne? Daniel, auch ganz, ganz stark, ganz stark. Also ich stelle ja euch auch die Frage, weil ich selber fast nicht drauf gekommen bin. Obadja, also wir kommen noch auf ganz verschiedene. Das ist ja krass, genau, auf wen man alles so kommen kann, nicht? Aber stimmt, natürlich, klar, einer der Kleinen, ja? Der Kiesewetter? Ach, Melchisedek. Das ist ja spannend. Wie komme ich auf Kiesewetter? Also, Melchisedek, ja super. Der König und Priester, aber diese Aussage, denn er ist ein Prophet, das ist ja spannend. Jeremia, ganz stark. Jetzt. Dass dessen Wort eintrifft. Das wäre nochmal ein Hintergrund. Könnte es das sein, ne? Dass jemand bestätigt, das Wort wird eintreffen, denn er ist ein Prophet. Könnte ja gut sein. Samuel, auch das könnte sehr gut zutreffen. All das habe ich mir nämlich auch schon fast so gedacht, ist es aber nicht. Ihr müsst also ganz am Anfang kommen zu einer Persönlichkeit, da bin ich gar nicht drauf gekommen, an Prophet zu denken. Kleiner Tipp. Fängt mit A an, aber nicht wie Andi, sondern wie? Abraham. So, jetzt kommt ein großes Rätsel in eure Gesichter. Wieso Abraham? Genau. Also, wer könnte es denn dann gesagt haben? Gott. Okay, warum spricht Gott jetzt mit jemand anders und sagt, denn er ist ein Prophet? Mit wem würdet ihr denken, dass Gott sowas bespricht? Pharao? Ja, wäre gut denkbar. Aber ich glaube, in der Geschichte, glaube ich, 1. Mose 12 und sowas, da ist so noch nicht die Rede davon. Aber ihr kommt ganz schön dicht dran. Lass seine Frau in Ruhe, dann lass seine Frau in Ruhe, das ist eher das moderne Übersetzung, genau. Genau, denn er ist ein Prophet. Ah, wir kommen der Sache nahe. Der König von... Der Suppenkönig? Entschuldigung, ich
sage das zu einem König.
Ja, ein König. Und zwar der König von Gera. Also ist im Südland da, irgendwie so im Kanaan, Nahen Osten. Also, jetzt haben wir also, das Erstaunliche ist, Gott spricht mit einem Vollheiden über Abraham. Und er sagt, lass deine Frau in Ruhe, Übersetzung Tobias. Und tatsächlich ist die Geschichte ja ganz spannend. Abraham ist ja mit einer Verheißung in diesem Land unterwegs. Und man sagt ja, er ist ein Vater des Glaubens. Und ich denke, wenn er solche Lieder im Herzen gehabt hätte, wie wir gerade gesungen haben, so, wenn Friede mit Gott meine Seele erfüllt. Die Situation, würde ich jetzt sagen, in der Geschichte war Abraham eher angespannt. So vorsichtig formuliert. Also nicht entspannt im Glauben. Also so wie ich ganz häufig auch bin, nicht entspannt meine ich. Ich kenne das irgendwie auch so angespannt zu sein, aber in dieser Situation hatte Abraham gute Gründe dafür. Er denkt nämlich über die Leute im Südland, in Gera, beziehungsweise er hat so viel Angst vor denen, er schätzt ein, das sind Leute, die achten gar nichts. Also die achten erstens seine Ehe nicht, und zweitens sein Leben nicht. Und wenn er da ein Hindernis ist, wird es beiseite geräumt, weil die achten nicht Gott. So viel seine Einschätzung. Und von seiner Angst her hätte ich geurteilt, müsste Gera so eine Art Mafia-Hochburg sein. Und der Abimelech, der König von Gera, das wäre so eine Art arabischer Clanchef. Dann habt ihr so eine Vorstellung. Also Urlaub in Neukölln unter einem arabischen Clan. Aber nur mit diesem N, also diesem Zeichen für Christen auf eurer Stirn. So, also jetzt habt ihr ein bisschen das Grundgefühl von Abraham. Ich weiß nicht, warum er dahin, aber irgendwie musste er dort. Vielleicht hat er mal wieder Hunger gehabt und seine Leute. Jedenfalls ist ja die Geschichte so, dass er dort erstmal, ja, er bringt sich in eine ausweglose Situation, sagen wir es mal so. Weil er Angst hat und sich von seiner Angst bestimmen lässt, erzählt er nicht so ganz alles, wie es ist. Also er verleugnet zum Beispiel seine Rolle als Ehemann. Er ist jetzt nur Bruder. Bruder kann handeln mit Frau. So. Also so ähnlich muss ich mir das vorstellen, dass Abraham also seine Frau als seine Schwester ausgibt. Weil er Angst hat, als Mann würde er beseitigt, als Bruder, da handelt man mit ihm. Ich lese euch das mal vor, das ist schon krass. Und ich habe diese Frage, dieses Rätsel gemacht, weil es so anders ist, als ich erwarten würde. Wenn jemand sagt, denn er ist ein Prophet, dann muss das doch irgendwelche guten Gründe haben. Dass also einer besonders vorzeigbar ist, besonders vorbildlich. Also weil seine Worte so wahrhaftig sind, nicht wahr? Abraham zog von dort fort dem Südland hinzu, das steht übrigens 1. Mose 20, und schlug seinen Wohnsitz auf zwischen Kadesh und Schur. Zeitweise war er auch Fremdling in Gera. Das kommt übrigens unmittelbar nach dieser Geschichte von Sodom und Gomorra. Da hat er ja gerade ganz vollmächtig und mit Herz gerungen um die Gerechten in Sodom und Gomorra. Und dass Gott bitte die nicht vernichtet. Ich glaube, Gott hat einen Eindruck, hat er gut gemacht, der Abraham. Jetzt ist er Fremdling in Gera. Dort gab er seine Frau als seine Schwester aus. Und prompt kommt das Verhängnis. Da sandte Abimelech, der König von Gera, hin und ließ Sarah zu sich holen. Ich meine, in der Kultur ist das vielleicht so üblich. So macht man das. In der Nacht aber kam Gott im Traum zu Abimelech und sagte zu ihm, du musst sterben. Weil du die Frau zu dir genommen hast, denn sie ist eine Ehefrau. Abimelech aber hatte sie nicht berührt. Darum antwortete er, Herr, willst du wirklich Unschuldige umbringen? Jetzt muss ich denken, arabischer Clanchef und unschuldig. Aber irgendwie ist dieser Abimelech so, dass er Gott gegenüber sagt, hey, ich bin unschuldig. Nichts Schlimmes getan, so nach dem Motto, ja? Er hat doch selbst zu mir gesagt, sie sei seine Schwester. Auch sie selbst hat gesagt, er sei ihr Bruder. Ich habe das doch ahnungslos und mit reinen Händen getan. Da sagte Gott weiter im Traum zu ihm, ja, ich weiß wohl, dass du so völlig ahnungslos gehandelt hast. Ich aber habe dich davor behütet, dass du dich gegen mich versündigst. Darum habe ich nicht zugelassen, dass du sie berührst. Aber nun gib sie ihrem Mann zurück, denn er ist ein Prophet. Er soll dann Fürbitte für dich einlegen, dass du am Leben bleibst. Wirst du sie aber nicht zurückgeben, dann wisse, dass du und dein Haus sterben wirst. Wow. Ich weiß nicht genau, was der Abimelech so verstanden hat unter dem Wort Prophet, was ihr so damit verbindet. Es ist ja das erste Mal in der Bibel, dass dieses Wort überhaupt auftaucht, Prophet. Also auch ein Bibelleser muss an dieser Stelle noch nicht so richtig wissen, was eigentlich ein Prophet ist. Im Hebräischen steht da Navi, also so in der Ursprache. Und da klingt dieses Wort Ruf mit. Und ich denke natürlich bei Prophet zum nächsten an jemand, der etwas ausruft, der etwas verkündigt, von Gott etwas sagt. Ich denke an Leute, die tätig sind für Gott. Das Spannende ist, dass aber im Ursprung Gott das Subjekt ist beim Navi. Gott hat ihn gerufen. Abraham ist also ein Gerufener. Und das macht ihn zum Propheten. Weil er auf diesen Ruf geantwortet hat und sich diesem Rufenden anvertraut hat. Und jetzt denke ich natürlich, das macht das ja ganz spannend. Also, Menschen, die zu Jesus gehören, sind ja auch Gerufene. Jesus hat sie gerufen und sie haben darauf geantwortet, haben sich ihm anvertraut. Und wenn ich mir so eine Geschichte vorstelle, der Abraham weiß ja gar nicht, was Gott mit Abimelech bespricht. Der hat immer noch seine Angst. Stellt euch mal vor, könnte es sein, dass Jesus vielleicht mit irgendeinem Klassenkameraden oder Kommilitonen oder Kollegen über euch spricht? Und stellt euch mal vor, und er sagt, das ist ein Heiliger. Oder das ist eine Prophetin. Und oder das ist ein Mann Gottes. Jetzt habe ich so einen angeborenen Reflex, dass ich sage, nee, ich nicht. Also ich doch nicht, vor allen Dingen nicht vorbildlich und bitte nicht auf mich gucken. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ist ganz beliebt, habe ich auch in manchen Gemeinden schon festgestellt, dass immer wenn es darum geht, Licht der Welt zu sein oder Sendung, dann nein, wir doch nicht. Stimmt auch manchmal. Jetzt scheint das aber für Gott an dieser Stelle überhaupt keine Rolle zu spielen. Dass Abraham ein Gerufener ist, dass er ein Prophet ist, das hängt offensichtlich nicht davon ab, dass er gerade moralisch daneben haut. Wenn du also in dieser Woche einmal gescheitert bist, wenn du von deinen Gefühlen hin und her geworfen wurdest, dass du nicht mehr richtig klar denken konntest, wenn du dich wie Abraham hast von deiner Angst übermannen lassen, sodass die Angst dich regiert hat, und nicht dein Gott, dann bist du in guter Gesellschaft. Abraham würde dich verstehen. Und ganz wichtig finde ich an dieser Stelle zu verstehen, dass du ein von Gott Gerufener bist und du ihm gehörst, das wird davon überhaupt nicht beeinflusst. Auch nicht von deinen Gefühlen und von der Stimmung, die dich gerade prägt. Das muss ich mir immer wieder sagen. Meine Stimmungen sind nicht ganz so stabil und meine Gefühle auch. Also ich kenne Verzagtheit gut und dieses Gefühl, alleine zu sein und überhaupt die Ängste und Sorgen. Und zu diesem Reflex, ich doch nicht, manchmal ist es gut, nicht ganz so schnell in diesen Reflexen zu sein, sondern es mal stehen zu lassen, was Jesus über dich ausspricht oder der Höchste. Das ist nämlich ein gutes Gegenmittel gegen die Angst. Könnte auch bei Abraham wirken, dass er also erfährt, wie Gott einem Heiden gegenüber von ihm spricht und sagt, pass mal auf. So viel hat nämlich der Abimelech kapiert. Der Abraham und seine Familie ist tabu. Die rührst du nicht an. Und wenn, tut's weh. Also, Gott schützt Abraham. Und er macht sehr deutlich, wer diese Person antastet, weil das ein von Gott Gerufener und Geliebter ist, der tastet Gott selbst an. Du bekommst es mit dem Allerhöchsten zu tun. Und mit diesem Mann habe ich einen Plan. Und der Allerhöchste lässt sich in diesem Plan, lässt sich da nicht reinfuschen, auch von so einem kleinen Regionalfürsten nicht. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Also, es kann sein, dass du dich durch dein Verhalten in ausweglose Situationen gebracht hast. So wie der Abraham. Es kann sein, dass du dich von deiner Angst hast leiten lassen, auch Dinge zu sagen, die täuschen sollen. Es kann sein, dass dir das Ganze auch peinlich ist. Aber du bist ein Gerufener. Und das sagt Gott. Und du stehst unter seinem Schutz. Und er hat was dagegen, dass irgendjemand dich davon abbringt. Auch du selber. Denn du hast eine besondere Bedeutung. Das ist jetzt das Zweite, was ich in dieser Geschichte gelesen habe. Ich habe mir überlegt, was hat denn der Abraham für eine Bedeutung als Prophet? Und da steht dann eigentlich nur eine einzige Sache, die er tun soll. Habt ihr es mitgekriegt beim Mithören? Was soll Abraham tun? Er soll Fürbitte einlegen für Abimelech. So, das klingt jetzt erstmal für mich noch nicht wie eine Überforderung. Ich stelle mir also vor, da ist dieser arabische Clanchef aus Neukölln und für den sollst du jetzt beten. Oder diese Aktivistin, die so hochaggressiv ist und ganz schnell Leute mit einem Shitstorm überzieht. Und auf einmal kommt die Rolle nicht, du hast Angst vor denen, sondern bete für sie. Ja, wenn ich meine Angst ausstellen kann. Das Interessante ist, dass Abraham hier sicherlich eher peinlich zumute ist, wenn er an den Abimelech denkt. Und er soll jetzt für Abimelech beten. Vielleicht hat er auch gesagt, oh, ich bin jetzt nicht so in der Verfassung, gerade war ich nicht so vorbildlich, passt nicht so gut zusammen, dass ich jetzt bete. Aber wiederum, es hängt an dem, der dich gerufen hat. Deswegen hast du eine Vollmacht, wenn du für einen Heiden betest. Und das Interessante ist, Abraham kann das nicht einfach sein lassen. Es geht um Leben und Tod. Das Gebet entscheidet über die Rettung, über die Zukunft für Gera und Abimelech und sein ganzes Haus. Und das Ganze hängt an dem Gebet von Abraham. So schlicht und so ergreifend. Jetzt könnte natürlich Abraham sagen, Herr, warum machst du das nicht einfach mit Abimelech aus? Mich braucht es doch dafür gar nicht. Habe ich auch schon mal gehört, auch in meinem Inneren. Herr, das kannst du doch auch direkt mit den Leuten ausmachen. da musst du doch nicht diese Schiene über mich noch mitnehmen, dass ich da auch noch eine Rolle spiele. Also, falls ihr auch in diesem Denken ab und zu seid, dass ihr denkt, nein, ich doch nicht und ich will das gar nicht machen und so weiter. Gott will das so. Und er lässt sich da überhaupt nicht von abbringen, auch wenn du nicht in der Stimmung bist. Er will dich einbeziehen in das rettende Werk, das er vorhat. Und da beißt keine Maus einen Faden ab und unsere Stimmung auch nicht. Nee, er sagt, du bete für sie. Daran hängt's. Er möchte, dass du eine Brücke bist, ein Botschafter. Ob du dich danach fühlst gerade oder nicht, weil er dich berufen hat, deswegen ist da Vollmacht. Weil der, dem alle Vollmacht im Himmel und auf Erden gegeben ist, weil er sagt, sei es für den anderen. Und damit es nicht eine Überforderung ist, fang an, für die zu beten, sogar für die, vor denen du gerade noch Angst hattest. Okay. Am Ende von dieser Geschichte heißt es dann so ganz fein, habe ich immer überlesen, Abraham betete für Abimelech und Gott ließ Abimelechs Frau und seine Mägde wieder gesund werden, sodass sie wieder Kinder bekommen konnten. Denn der Herr hatte den Mutterschoß aller Frauen im Hause Abimelechs verschlossen, um Saras Willen, der Frau Abrahams. Also, er betet tatsächlich, es wird nicht der Wortlaut gesagt, das ist anscheinend nicht entscheidend. Fürbitte. Und es wird erhört. Und alle werden geheilt. Und jetzt kommt aber so eine moderne Frage für mich. Also, wenn das so ist mit den Glaubenden, Gott schützt sie und er sagt, aber ich will das für euch so, ich sehe was in euch. Er haut sie raus aus ausweglosen Situationen, er vergibt ihnen halt so alles. Und die beten und es ist alles prima, ist das nicht kritikwürdig? Kann denn ein Christ alles machen und Gott vergibt ihm ja sowieso alles? Wie kommt er damit durch? Der hat doch dem Abimelech ganz schön Probleme gemacht. Naja, ganz so ist es ja dann auch wieder nicht. Das ist der dritte Punkt an dieser ganzen Geschichte. Dazu muss ich sie vollständig lesen. Hört mal. Abimelech hatte den Traum, in dem Gott mit ihm gesprochen hat. Und dann heißt es, am anderen Morgen in der Frühe rief Abimelech eilig alle seine Diener zusammen und berichtete ihnen den ernsten Vorgang. Die Männer wurden sehr bestürzt. Abimelech rief aber auch Abraham und sagte zu ihm, was hast du uns angetan? Worin habe ich dir gegenüber einen Fehler gemacht, dass du eine solch große Gefahr über mich und mein Volk gebracht hast? Das war doch nicht recht, dass du in dieser Weise an mir gehandelt hast. Ferner sprach Abimelech zu Abraham, was hast du dir denn gedacht, dass du so gehandelt hast? Abraham antwortete, ich habe gedacht, dass an diesem Ort keine Gottesfurcht sei und man mich um meiner Frau willen ums Leben bringen würde. Außerdem ist sie ja wirklich meine Schwester, die Tochter meines Vaters, nur nicht die Tochter meiner Mutter. Darum konnte sie meine Frau werden. Als Gott mir einst befahl, aus meines Vaters Haus in das ferne Land zu ziehen, da habe ich zu ihr gesagt, tu mir die Liebe an und sag überall, wohin wir kommen, ich sei dein Bruder. Da nahm Abimelech Klein- und Großvieh, Knechte und Mägde und schenkte sie Abraham. Auch seine Frau Sarah gab er ihm zurück. Dann fügte er noch hinzu, mein Land steht dir offen. Du kannst wohnen, wo du willst. Und zu Sarah sagt er, hier gebe ich deinem Bruder 1000 Silberstücke. Das soll für dich ein Ehrengeld sein in den Augen derer, die zu dir gehören, dass du in allem gerechtfertigt dastehst. Abraham betete für Abimelech und so endet die Geschichte. Offensichtlich, das ist das Dritte in dieser Geschichte, hat jedes Handeln seine Konsequenzen und hat Bedeutung. Jesus hat dich gerufen und du stehst unter seinem Schutz. Er spricht dir etwas ungeheuer Bedeutendes zu. Und er hat die Macht, dich aus ausweglosen Situationen rauszuhauen, Dinge wieder in Ordnung zu bringen, die du selbst vergurkt hast. Du bist sein Zeuge. Aber dem Abraham wird die Demütigung nicht erspart. Er wird in aller Öffentlichkeit konfrontiert mit seinem Handeln, mit seinen Halbwahrheiten. Er bekommt also vor versammelter Mannschaft zu hören, welche Probleme er für seine Umgebung geschaffen hat und welche Folgen sein Verhalten hatte. Was hast du dir dabei gedacht? Ja, ausweichen geht nicht. Und da merke ich, das musste auch erstmal schlucken. Halt das mal aus, das ändert ja das eigene Bild auch grundlegend. Also was meine ich? Abraham war ja sicherlich nicht besonders stolz auf seine Rolle. Und er wusste, ja, das hat er nicht so genau genommen, aber in seinem Herzen ging er immer davon aus, dass er doch ein Guter ist. Und dass er doch eigentlich das Opfer ist. So kann man sich täuschen. Abraham ging davon aus, er ist das Opfer. Was der erlebt hat, der hat schlaflose Nächte gehabt vor Angst. Der hat sich ja alles möglich zurechtgelegt, was diese bösen Leute in Gera alles mit ihm tun würden. Das hat er erlebt und er würde uns das vielleicht auch sagen, was für Ängste er durchgestanden hat, jede Nacht wegen dieser schlimmen Heiden. Also ein Pionier mit einer Heidenangst. Sagt man das so? Ja, nee. Also man könnte auch sagen, mit einer Phobie vor den Leuten, zu denen er gesandt ist. Schwierig. Und jetzt, in dem Ganzen geht er ja davon aus, ja, Unwahrheit habe ich gesagt, oh, ich habe auch der Angst mehr vertraut. Aber jetzt steht er auf einmal als einer da, der verantwortlich ist für die ganzen Probleme. Und jetzt kommt selbst die Person, die normalerweise sagt, nein, nein, ich bin doch kein Vorbild, die sagt, nee, also jetzt geht es aber zu weit. Wer lässt sich das sagen, dass ich Verantwortung trage und gar nicht Opfer bin? Dass ich Täter bin? Das geht ganz schön tief ans Ding. Und dass ich zum Beispiel als Christ durchaus anderen Probleme machen kann. Und dass mir das dann auch noch öffentlich gesagt wird, das muss ich erstmal schlucken. Und ganz fein unterscheidet die Geschichte zwischen dem, was sich Abraham vorstellt, wie böse die Leute sind, und was passieren wird. Er deutet sie. Aber das sind keine Fakten. Fakt ist, dass ihm in ganz Gera nichts Böses geschieht, sondern sie sagen, du bist sogar herzlich willkommen unter uns, obwohl du uns die Probleme gemacht hast. Es gibt sozusagen Bakschis, also so ein Schmerzensgeld, oder vielleicht hat er auch gesagt, das ist ein Beratervertrag für seine Frau, sie sollte uns zur Inneneinrichtung beraten. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Jedenfalls kriegt er auch noch Geld obendrauf und Knechte und Mägde. Er geht als Beschenkter aus diesem Haus und ist doch Täter. Also seine angstvollen Deutungen waren schlicht und ergreifend falsch. Gott hat auch noch mitgemischt. Manchmal erspart uns Jesus nicht Peinlichkeiten. Und umso schmerzhafter ist das, wenn das auch noch ein Gottloser sozusagen einem Christen sagen muss. Wisst ihr, das geht dann ganz tief rein. Manchmal erspart es uns Jesus nicht. Es ist wie ein vorgezogenes Gericht. Manchmal verlagert das Jesus schon in unsere Lebzeiten. Und zwar macht er das darum, er lässt ab und zu Licht auf bestimmte Bereiche unseres Lebens werfen. Da, wo es ein bisschen schattig ist. Oder er konfrontiert unsere Illusionen mit der Wahrheit. Und das ist sehr unangenehm. Vor allen Dingen, wenn wir ein anderes Bild von uns selber hatten. Und er tut das, weil er davon ausgeht, dass wir lernen können. Dass wir etwas begreifen können. Dass wir beim nächsten Mal, wenn wir wieder nach Gera gehen oder nach Ägypten, Also Jesus hat die Hoffnung, dass ich das begreifen könnte. Deswegen mutet er uns manchmal einschneidende Eindrücke zu, dass wir verstehen, ich habe auf meine Angst gesetzt, auf meine Deutung, aber nicht auf die Wahrheit. Er möchte, dass ich ihm vertraue. Und dazu erspart er mir auch manchen schwierigen Gang nicht. Ich finde das ganz erstaunlich an der Geschichte. Gott hat offensichtlich das Vertrauen in Abraham, dass er daraus etwas lernt. Und es braucht Demut, dass wir uns sowas von Gott dann auch sagen lassen oder vielleicht auch von einem Zeitgenossen, der nichts mit Gott am Hut hat. Ich merke an Abraham, dass er ein demütiger Mensch war. Denn er hat offensichtlich diese Geschichte weitererzählt, in seiner Familie erzählt und hat auch die Details nicht erspart, sich erspart. Ich meine, unsere Kultur ist da ein bisschen anders, über Verstorbene nur Gutes. Bei Abraham ist das jetzt ein bisschen anders. Abraham hat gewollt, dass diese Geschichte mit all den schwierigen Seiten weitererzählt wird. Und wenn man so will, hat Gott zugelassen, dass diese Geschichte sogar in der Bibel aufgeschrieben wurde. Aufgeschrieben wurde für Generationen und Jahrhunderte von Leuten, die darüber die Köpfe schütteln können und über Abraham die Köpfe schütteln können und sich Gedanken machen, wie kann man nur, damit wir etwas begreifen. Dafür ist es aufgeschrieben worden. Und jetzt ist die Frage, konntet ihr etwas begreifen?